Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit 8 tollen, großartigen Referenten, Expertinnen, Experten, die auf der einen Seite Best Practice Lösungen und Ideen aus ihren Unternehmen mitbringen, wie sie Sicherheitskultur entwickelt haben, aber eben auch ganz neue Perspektiven aufzeigen, in welche Richtung wir uns in der Sicherheitskultur in den Unternehmen weiterentwickeln dürfen. Du kannst dir jetzt dein Ticket sichern unter www.sicherheitskulturkongress.de. Die Hälfte der Tickets sind weg und ich freue mich natürlich, wenn du noch mit dabei bist und wir uns am 20.04. hier in Wuppertal ganz persönlich kennenlernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Aber heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Lars Klein. Hi.
Hallo Anna, vielen Dank für deine Einladung. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich freue mich auch schon, mich mit dir über das Thema Unfälle außerhalb der Arbeit auszutauschen.
Ja, du hast das Thema schon genannt. Wir sprechen heute über Unfälle in dem Podcast, aber über ein bisschen andere Unfälle. Und erstmal freue ich mich, dass du da bist und dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist über den Professor Windemuth gekommen, der gesagt hat, ey, hier gibt's ein ganz, ganz spannendes Thema. Jemand, der zu einem Thema promoviert hat, was schon Arbeitsschutz ist, aber eben nicht der betriebliche Arbeitsschutz. Hast selber an der TU Dresden studiert und dann die Promotion hinten dran gehängt. Das ist eben auch genau dein Thema, worüber wir heute sprechen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen?
Ja, also zum Arbeitsschutz bin ich gekommen schon im Studium. Ich habe Maschinenbau studiert an der TU Dresden. Allerdings fand ich dann ja den klassischen Maschinenbau, da hat manchmal der Mensch dabei gefehlt. Deswegen hat es mich umso mehr interessiert, dass man da die Interaktion zwischen Mensch und Maschine und Arbeitsumgebung auch im Fokus behält. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dann mich in die Richtung Arbeitswissenschaft, Arbeitsschutz zu vertiefen und habe dann während meines Studiums auch noch bei einem großen Automobilhersteller meine Diplomarbeit geschrieben. Dabei ging es damals um das Thema, wie man gute Beispiele im Arbeitsschutz auch an andere Konzernstandorte übertragen kann, sozusagen Good Practice oder Best Practice Beispiele. Also ja, dass man im Arbeitsschutz nicht nur versucht, Schlechtes zu verbessern, sondern auch die guten Beispiele zu nutzen und die zu übertragen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, was oft vergessen wird.
Ja, total spannendes Thema. Könnten wir auch eine Podcast-Folge noch zu machen.
Ja, das stimmt.
Weil das ist ja so eine Herausforderung bei uns im Arbeitsschutz. Aber wir fangen einfach mal mit dem Thema an, was wir uns heute rausgesucht haben. Du bist auch heute noch bei meinem Automobilhersteller beschäftigt, ne, um das Thema dort auch im Rahmen ja auch noch ein Stück weit weiter voranzutreiben, aber eben auch klassisch betrieblichen Arbeitsschutz zu machen. Was war denn so der Schwerpunkt deiner Promotion? Vielleicht kannst du einmal so einen Rahmen um das Thema geben, weil ich möchte direkt auch dazu sagen, für mich war es total überraschend, dass einleuchtend, womit du dich beschäftigt hast, total, und aber vorher auch gar nicht in meinem Fokus, habe ich nie wirklich richtig drüber nachgedacht und ich denke mal, das geht vielen Hörerinnen und Hörern auch so.
Ja, genau, ne? Also der Titel meiner Promotion ist sozusagen die betriebliche Verhütung von Unfällen außerhalb der Arbeit. Da denkt man erstmal, ja, so richtig passt das ja nicht zusammen. Unfälle außerhalb der Arbeit. Ja, was soll denn ein Unternehmen? Warum sollten sie in die Richtung denken oder handeln dagegen? Aber wenn man sich die Unfallstatistik anschaut, da im Speziellen auch die gestorbenen Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, dann sieht man, dass pro Jahr ca. 300 tödliche Arbeitsunfälle sich ereignen, aber weit über 2.000-3.000 tödliche Unfälle im Heim- und Freizeitbereich. Heißt, dass eigentlich 95% der tödlichen Unfälle sich außerhalb der Arbeit ereignen. Und das sollte ja schon so eine Motivation sein für Unternehmen, dass man eigentlich auch den Blickwinkel erweitert und in den anderen Bereich auch mit reinschaut. Und da gibt es auch viele Faktoren, die das die sagen, dass das auch für Unternehmen interessant sein kann. Das sind ja nicht nur die schweren Unfälle, sondern auch die normalen Verletzungen. Also Mitarbeiter, die ganz normal eine kleinere Verletzung haben und deswegen ausfallen. Und das passiert zumeist auch außerhalb der Arbeit.
Ja, ja. Und weil die, ich glaube, jeder von sich kennt das ja, ne? Wir haben auf der Arbeit einen relativ hohen Standard im betrieblichen Arbeitsschutz hier in Deutschland und stellen eben auch die PSA zur Verfügung, sag mal so ein paar klassische Dinge einfach, ne? Haben die Regeln, wie wir sicher arbeiten wollen, und dann verlassen wir oder verlassen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Tor, also das Werkstor, und gehen dann zu Hause Freitagnachmittag, ich sag mal plakativ, ne, in Badelatschen Rasen mähen oder mal eben noch Holz hacken in Schlappen. Was ist das aus deiner Sicht? Also warum ist das so und was ist da dafür der Grund?
Ja, also ich vermute, das ist historisch etwas bedingt. Früher war das noch so, dass Heim- und Freizeitunfälle gar nicht so relevant waren. Da gab es viel mehr Verkehrsunfälle oder auch Unfälle im Bereich auf der Arbeit. Und als diese Anzahl der Unfälle sich noch in der Art ereignet hatte, da ist natürlich der Arbeitsschutz sehr groß geworden und gewachsen und auch die Wichtigkeit des Themas wurde entwickelt. Aber leider ist es dann so, dass die Konzepte oft nur für den Arbeitsbereich geschrieben werden, obwohl es so sinnvoll ist zu sagen, ja, wenn ein Mitarbeiter auf Arbeit Sicherheitsschuhe trägt, warum kann er das dann auch nicht zu Hause beim Rasenmähen tragen? Dass man einfach das Verständnis dafür weckt, Unfallverhütung sollte gesamtheitlicher gedacht werden. Es ist ja zum Beispiel bei euch bei Wandelwerker auch so im Fokus, eher das Verhalten der Beschäftigten zu verbessern und nicht nur die Technik. Und ich denke, genau das Verhalten spielt auf alle Lebensbereiche ein. Und früher war das noch so, dass die Lebensbereiche auch sehr stark getrennt waren. Ich glaube, mittlerweile ist das eher nicht mehr der Fall. Da ist doch so eine Vermischung immer mehr stattgefunden, dass es nicht mehr so einfach zu trennen ist, schon durch die zunehmende Homeoffice-Nutzung.
Ja, das stimmt, ne? Früher gab es Arbeit und Leben, ne? Ist für manche auch immer noch so, ne? Und ist auch völlig okay, wenn man das so handhabt, aber natürlich ist es für viele mittlerweile auch, ist da eine viel, viel größere Vermischung auch dieser beiden Bereiche, ne, im eigenen. Und du hast jetzt schon gesagt, es hat natürlich ja auch was mit Verhalten und irgendwie ja auch Haltung zu tun. Jetzt können wir ja im Arbeitsschutz, und nicht mal das gelingt uns an vielen Stellen eben abschließend, ne, sagen so, du trägst hier deine Schutzbrille, wenn du hier diese Tätigkeit machst. Manchmal funktioniert das, manchmal nur Tagschicht und nicht Nachtschicht. Aber was wir natürlich gar nicht machen können, ist sagen, wenn du zu Hause deinen Rasenmäher bedienst oder Rasen mähst, bitte trage dabei Sicherheitsschuhe. Also wir haben ja da sowohl als Arbeitgeber, aber eben natürlich auch in der Gesetzgebung noch erstmal formal oder rechtlich gesehen keinen Einfluss darauf, was der Mitarbeiter da draußen mit seinem Rasen, seinem Haus, seinem Grundstück macht, oder?
Genau, ist auch wichtig so, ne, dass die Arbeitgeber da nicht den Einfluss in den Privatbereich ausüben sollen und bestimmen sollen, was zu tun ist oder wie was zu tun ist. Aber das ist auch gar nicht das Ansehen meiner Doktorarbeit, sondern es ging eher darum, die Menschen zu befähigen, einfach sicheres Verhalten zu erfassen, eine Risikobewertung bei verschiedenen Tätigkeiten ja im Hinterkopf zu haben, dass man weiß, ach ja, wenn das und das erledigt wird, dann kann das gefährlich ausgehen oder man setzt oder zieht sich Sicherheitsschuhe an oder achtet auf andere typische Unfallgefahrenquellen und kann dadurch das Unfallrisiko reduzieren. Einfach, dass das so ein Hinterkopfprozess ist, an den man gar nicht denken muss bewusst, sondern man weiß einfach, ja, Unfallverhütung ist etwas, was mir sicher ist, weil mir mein eigenes Leben auch sicher ist oder wichtig ist.
Okay. Ist das ein deutsches Thema? Oder ist es in anderen Ländern anders, dass der Fokus sehr auf dem betrieblichen Arbeitsschutz liegt?
Ja, so in Deutschland ist das auf jeden Fall sehr ausgeprägt, dass, weil allein die Gesetzgebung, das Arbeitsschutzgesetz oder das Sozialgesetzbuch das so einfordert. Andere Länder, ich nenne da gerne die Schweiz als Beispiel, dort gibt es eine Beratungsstelle für Unfallverhütung und die kümmern sich auch um Unfälle außerhalb der Arbeit. Also da wird das ganze Präventionsthema etwas übergreifender betrachtet. Mhm. Aber normalerweise ist es schon üblich, dass Unfallverhütung für den Arbeitsbereich gesehen wird oder dann auch für den Verkehrsbereich. Da gibt es ja auch verschiedene Kampagnen. Aber explizit der Heim- und Freizeitbereich wird selten betrachtet.
Ja, ja, okay. Das ist jetzt hast du dich ja damit beschäftigt und wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Studie dazu gemacht. Was hast du denn genau in deiner Promotion untersucht und mit auch welchem Ziel beziehungsweise welcher Fragestellung dahinter?
Also ich habe in meiner Promotion eine Konzeption entwickelt, heißt ein Vorgehensmodell für Unternehmen, anhand dessen die vorgehen können, um auch Unfälle außerhalb der Arbeit zu reduzieren. Und das ganze Modell muss natürlich auch evaluiert werden, heißt, hat es denn überhaupt Nutzen oder bringt das was für Unternehmen, dies anzuwenden? Zum einen bei der Modellentwicklung ist es auch wiederum wichtig, dass das nicht einfach so selbst entwickelt wird, sondern da ist der Einfluss oder die Erfahrung verschiedener Experten mit eingeflossen, die ihr Feedback gegeben haben und gesagt haben, ja, wie sollte das denn funktionieren, wenn Unternehmen da vorgehen? Und ja, nachfolgend wurde dann das Modell auch evaluiert. Heißt, zum einen ist eine typische Evaluation dann die Befragung der Beschäftigten, also dass zum Beispiel gefragt wird, ja, wie empfinden Sie die Unfallverhütung außerhalb der Arbeit, bevor dann die Konzeption angewendet wird, also bevor verschiedene Beispielmaßnahmen im Unternehmen umgesetzt werden und danach. Aber natürlich auch besonders relevant ist dann die Auswirkung auf den Krankenstand. Also bringt das auch in der Praxis was oder ist es nur das Gefühl der Beschäftigten?
Ja. Und was habt ihr oder was hast du mit deinem Arbeitgeber dann auch für Maßnahmen umgesetzt? Also was waren das für konzeptionelle Maßnahmen, die am Ende an dem Verhalten oder an der Haltung eben auch gearbeitet haben oder arbeiten sollten?
Genau, ne? Also du hast es ja schon gut angesprochen, dass es eher in Richtung Verhalten ging. Und bei der Studie war das dann so, dass man alle 1-2 Monate verschiedene Schwerpunktthemen sich genommen hat. Hatte, gegen die man dann vorgegangen ist. Heißt, dass man ganz am Anfang eher damit beginnt, allgemeine Unfallgefahren außerhalb der Arbeit aufzugreifen, bis man dann später dann doch etwas detaillierter ins Detail gehen kann. Also im Winter zum Beispiel Skiunfälle, die immer wieder ein typischer Schwerpunkt sind, warum Beschäftigte auch ausfallen auf den Arbeitsplätzen. Ja. Und da ist so ein Beispiel, dass dann zum einen informiert wird und so ein Gefahrenbewusstsein gestärkt wird bei den Beschäftigten. Ja, wie groß ist das Risiko, dass es zu einem Unfall in der Freizeit kommt durch so einen Faktor? Aber auf der anderen Seite auch, dass konkrete Handlungstipps gegeben werden. Was kann man tun, damit eben das Unfallrisiko gesenkt wird? Idealerweise werden dann auch noch weitere Kampagnen oder verschiedene Arten vielleicht vorhandene Broschüren mitgenutzt, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, Videos dafür genutzt oder dann auch wenn man Sturz- oder Stolperunfälle als Beispiel thematisiert, dass man da auch sehr gut die Verbindung zwischen Arbeit und Heim- und Freizeit herstellen kann. Das bietet sich immer am idealsten an, weil dann sind die Beschäftigten gefühlt noch offener dafür, weil das auch so ein Thema für alle Lebensbereiche ist. Und es lässt sich wunderbar verknüpfen und für die Unternehmen ist es ja im Endeffekt egal, wo sich der Unfall ereignet hat, ab auf Arbeit oder außerhalb der Arbeit. Der Hauptfaktor ist, dass der Beschäftigte danach fehlt oder die Beschäftigte. Und das gilt es ja zu vermeiden.
Das stimmt. Das heißt, ihr seid über mehrere Themen gegangen im Rahmen der Konzeption des Studiendesigns und habt dann mehrere Themen über unterschiedlichste Medien an die Mitarbeiter und Führungskräfte herangetragen.
Genau, ne? Also im Rahmen der Promotion habe ich da insgesamt 25 Schwerpunktthemen entwickelt, wobei man bei der Themenauswahl im Heim- und Freizeitbereich ist das riesig. Also das ist wieder so ein Grund, warum dann auch so eine Konzeption notwendig ist, weil es schon bei Unfällen verschiedene Herangehensweisen gibt. Na, also wo ist ein Unfall geschehen? Wie hat er sich ereignet? Weshalb ist er passiert? Na, also ist es vielleicht Unaufmerksamkeit, Ablenkung? Und was ist auch der Unfallort davon? Und bei Unfallverhütung ist es wichtig, sich dann auch auf die relevanten Unfälle zu konzentrieren. Im typischen Arbeitsschutz nutzen wir da oft die Methode nach Null, wo dann die Eintrittswahrscheinlichkeit mit der Schadensschwere multipliziert wird. Im Heim- und Freizeitbereich ist es nicht immer so einfach möglich. Allerdings kann man da allgemeine Statistiken nutzen, um zu sagen, wie groß ist das Risiko, durch einen Unfall zu sterben oder sich zu verletzen. Und da sieht man dann schon, ja, was sollten so die Schwerpunkte sein? Und dann gibt es auch noch belegschaftsspezifische Faktoren. In einem typischen Unternehmen, wo viele Männer arbeiten, eignen sich andere Unfälle als in einem Unternehmen, wo viele Frauen arbeiten, einfach weil die Lebensweisen anders sind.
Ja, okay. Also so die klassische montagsmorgens Fußballplatz-Verletzung, ne?
Ja, zum Beispiel.
Die ist, glaube ich, so der Klassiker. Was haben wir, wo viele Frauen arbeiten? Was haben wir da für Verletzungsschwerpunkte?
Das sind andere, ne? Also von den Sportinteressen sind das ja meist schon andere Schwerpunkte, vielleicht dann eher Volleyball oder solche Dinge. Ja, also das unterscheidet sich schon etwas, wobei man auch sagen muss, dass es allgemein in Unternehmen, wo viele Männer arbeiten, kommt es auch zu mehr Unfällen. Bei den tödlichen Unfällen, die ich anfangs angesprochen hatte, ist es auch so, dass vierfach so viele Männer davon betroffen sind in der Altersgruppe. Heißt, dass Männer einfach ein anderes Risiko empfinden und Bewusstsein haben.
Ja, das ist, glaube ich, auch, wenn man da drauf schaut, ne, das ist ja gar nicht so, ich sag mal, eindimensional zu betrachten, ne? Auf der einen Seite haben sicherlich Männer und Frauen unterschiedliches Risikobewusstsein. Auf der anderen Seite üben sie auch oft einfach ganz andere Tätigkeiten aus, sowohl Beruf und Freizeit, ne, was dann vermutlich alles dazu führt, dass das Risiko als Mann nicht so als wir dann einfach höher ist. Also genau.
Genau, ja. Ja, und ist nicht nur das Geschlecht, auch das Alter, was damit großen Einfluss hat. Ne? Also wie alt ist die Belegschaftsstruktur? Ist eher jünger oder eher älter? Mhm. Auch da verändern sich die Unfallmechanismen, die dann auftauchen im Alter, wo man dann eher Sturzunfälle hat und wo die Beschäftigten dann auch eher länger ausfallen durch Unfälle.
Mhm. Ja. Eine Frage, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Geht das in Richtung, also Unfallprävention ist ja, sind ja sehr, sag mal, sehr harte Faktoren. Geht das auch in Richtung, ich sag mal, psychische Belastung? Hast du dort auch in diese Richtung etwas gemacht? Weil wir fallen ja nicht aus aufgrund von psychischer Belastung auf der Arbeit, sondern in der Regel hat das ja auch ganz viel mit unserem Umfeld und unserer Familie oder eben auch Herausforderungen dort zu tun. Ist das auch ein Thema mit gewesen? Weil auch dort fallen wir, es fiel mir jetzt ein beim Thema lange ausfallen. Ist das auch ein Thema?
Ja, so am Rand ist das mit ein Thema, wobei das schon wieder wahrscheinlich eine eigene Doktorarbeit dann wert wäre, dann darüber tiefer zu forschen. Aber es ist schon so, dass man davon ausgeht, dass Unfälle oder Verletzungen auch genau auf diese Bereiche psychische Belastung oder auch Muskel-Skeletterkrankungen mit Einfluss haben oder diese drei Arbeitsunfähigkeitsursachen sich auch voneinander abhängen. Und da gilt es natürlich, gegen alle zu wirken, ne? Und nicht nur eins dann gezielt sich rauszunehmen, sondern das einfach so ein bisschen größer zu betrachten als nur einzelne Dinge.
Ja, okay. Ja. Welche Ergebnisse oder Erkenntnisse habt ihr denn oder du gewinnen können durch die Promotion? Also die ganz wichtige Frage natürlich, hat es was gebracht? Ne? Also was haben die vorher gesagt, was haben sie nachher gesagt? Und gab es eben auch einen Einfluss auf, ich sag mal, Unfalltage oder auch Krankenstand?
Genau, also vorher bei der Erstbefragung, die vor den Maßnahmen durchgeführt wurde, war es so, dass es schon in der Belegschaft noch Vorbehalte gab, ob denn das so sinnvoll ist, dass das Unternehmen das macht. Und man konnte sagen, dass hier eine deutliche Steigerung erreicht werden konnte. Und nachdem kommuniziert wurde darüber, fand er, dass die Belegschaft auch zunehmend besser. Heißt, dass es vielleicht nicht nur Nutzen hat, sondern dass die Belegschaft dann auch aufgeschlossener wird, wenn einmal das Thema kommuniziert wird. Das ist natürlich auch immer sehr abhängig von der Art der Kommunikation. Also wenn dann versucht wird, dass ein Unternehmen sagt, ihr müsst in der Freizeit irgendwas machen, dann wäre das der verkehrte Weg. Aber wenn das als wohlwollend aufgenommen wird, dann ist das der richtige Weg. Und zu deiner zweiten Teilfrage zu der Krankenstatistik. Auch da hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Verletzungen deutlich reduziert werden konnte. Also um 30% war eine Reduzierung möglich in dem Versuchszeitraum. Okay. Heißt, es spricht deutlich dafür, dass die Anwendung der Konzeption mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wirksam ist. Die Konzeption wurde auch an zwei Unternehmensstandorten evaluiert, um nicht nur einen Standort da vielleicht fokussiert zu betrachten, sondern um auch nochmal so eine Rückkopplung zu haben, ob es denn auch woanders funktionieren würde.
30% hast du gesagt.
Ja.
Ist ja mega cool.
Ja, ist ein sehr hoher Wert, mit dem ich selbst auch gar nicht gerechnet hatte.
Ja, weil wenn man das mal umrechnet, auch nachher auch Geld, ne? Also was das eben auch für den Arbeitgeber bedeutet, das ist ja etwas, was sich quasi nur lohnen kann. Wir wissen auch, natürlich wissen wir faktisch, Return on Prevention gilt vermutlich auch für den Heim- und Freizeitbereich. zur Vermeidung von Unfällen. Aber wenn jetzt auch mit der, das ist ja jetzt auch nichts, was du für eine Woche durchgeführt hast, sondern was eben auch über so einen langen Zeitraum ging, über ein paar Jahre, sagen zu können, wenn du dich mit diesem Bereich beschäftigst, kannst du es schaffen, deine Privat- und Heim- und Freizeitunfälle um 30% zu reduzieren, ist natürlich schon ein richtig gutes Ergebnis.
Ja, das stimmt. Ne? Und wie du das eben gesagt hattest mit den Kosten. Wenn man sagt, in Unternehmen mit 1000 Beschäftigten, die müssen damit rechnen, dass alleine Verletzungen Ausfallkosten in Höhe von 1 Million Euro pro Jahr verursachen. Mhm. Und wenn man da sagen kann, ja, eine Reduzierung selbst nur um 10% sind schon 100.000 Euro, die man für andere Dinge viel sinnvoller einsetzen kann. Anstatt ja nur um sozusagen Unfallkosten auszugleichen damit. Und das ist ja eigentlich auch schon eine gute Motivation für das Thema.
Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen auch, ich sag mal, mit dem, was dahinter steht, zu sagen, es geht nur darum, dass du dich nicht nur auf deinen betrieblichen Arbeitsschutz fokussierst, sondern dass du den privaten Bereich mit einbeziehst. Ne? Also das ist ja jetzt nicht was komplett Neues für die Unternehmen, sondern einfach nur die Erweiterung des Themenfelds. Und dann so ein Ergebnis zu erzielen, ist doch super.
Ja, das stimmt. Ne? Und das ist auch so ein Grund, man könnte ja auch sagen, dass andere Organisationen eher in die Richtung wirken sollen. Aber gerade Unternehmen haben da große Vorteile, aber auch Wirkungsmechanismen. Unternehmen haben oft schon betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutzexperten an Bord, die auch ein großes Fachwissen haben, um so ein Thema voranzutreiben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass Unternehmen eine große Vorbildwirkung für die eigenen Beschäftigten haben, die oft unterschätzt wird, dass, wenn Unternehmen etwas vorschlagen, dass man dem auch oft oder mehr vertraut, als wenn es vielleicht in den öffentlichen Medien vorgeschlagen wird. Und das ist,
hat vielleicht auch was mit dem Abhängigkeitsverhältnis zu tun, ne?
Ja, schon auch mit, ja. Aber auch so eine Vertrauensbasis, auch, dass wenn Kollegen sich dran halten, wenn man das sieht, dass die Kollegen gewisse Dinge machen, dann schaut man sich da auch was ab. Insbesondere im jungen Alter, da ist man wieder bei der Alterskurve dann, dass vielleicht Auszubildende dann eher schauen, verhalten sich die Kollegen sicher und dann das auch mitnehmen für ihr Leben.
Ja, und man muss auch faktisch mal sagen, wir sind einfach viel auch auf der Arbeit, ne? Also die Zeit, die wir auf der Arbeit mit den Kollegen verbringen, ist bei vielen einfach bei weitem größer als die ich mit meinen Kindern oder meiner Frau verbringe, ne? Also macht das schon noch irgendwie Sinn, das dort zu tun und dort zu platzieren, vor allen Dingen, weil der Unternehmer ja auch oder der Arbeitgeber auch direkt da, ich will nicht sagen, Nutznießer davon ist, ne, aber im Grunde genommen schon auch davon profitiert, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch zu Hause gesund und sicher verhalten. Ne?
Genau, ja. Und in Deutschland ist das zum Glück auch so, dass es ja mittlerweile wie so eine ethische Einstellung gibt, dass eigentlich jeder Unfall vermieden werden soll. Das ist manchmal gefühlt in anderen Ländern noch anders, aber bei uns ist das zum Glück so, dass das die Gesundheit der Menschen sehr im Mittelpunkt steht und eigentlich das ist, was am wichtigsten im Leben ist und nicht andere Dinge. Auch wenn man ja oft Unternehmen vielleicht daran erinnern muss, dass nicht unbedingt das höchste Kapital oder der schnelle Erfolg, die schnelle Anerkennung nachhaltig sinnvoll ist, sondern dass die eigenen Beschäftigten schon das sind, was durch die das erreicht werden kann.
Ja, das stimmt. Also würdest du jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, sollten die Unternehmen das tun in Deutschland, sollten das eben auch mehr Unternehmen tun als jetzt, sag mal, dein Unternehmen, was wäre so deine Empfehlung?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das umgesetzt werden sollte, weil man sieht ja schon, es hat Nutzen und das Aufwand-Nutzen-Verhältnis Return on Investment ist sehr wahrscheinlich gegeben dafür. Ne? Und wäre natürlich auch interessant, wie die Statistiken auch in anderen Unternehmen das dann widerspiegeln. Da gibt es eher nur aus der Schweiz dann Statistiken, die auch sagen, dass sich das lohnt, aber noch nicht im deutschen Bereich dann.
Ja, total spannend.
Aber leider auch nicht so tief erforscht, wie man das normalerweise kennt. Also im Arbeitsschutz habe ich immer das Gefühl, da gibt es sehr viel Forschung in dem Bereich und da sind viele Dinge schon bis ins kleinste Detail erforscht worden. Im Heim- und Freizeitbereich ist das einfach nicht vorhanden. Das war für mich auch so eine Schwierigkeit bei der Promotion, dass es eher so eine ganz grundlegende Forschung dann war und man nicht so sehr ins Detail gehen konnte, wie das eigentlich vorgesehen ist in der Wissenschaft.
Verstehe. Ja, was wünschst du dir so für die Zukunft? Ich meine, Promotion ist, auf der haben wir ganz am Anfang, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch drüber gesprochen, ist schön, wenn man sie dann einfach auch hat, aber am Ende des Tages auch irgendwie erstmal ja mit dem Erhalt des Doktortitels dann so ein abgeschlossenes Projekt. Wie sieht das jetzt? Jetzt habe ich schon so ein bisschen rausgehört, du hast da auch einen bisschen anderen Wunsch nochmal für dieses Thema. Was wünschst du dir da für das Promotionsthema?
Ja, also generell wünsche ich mir natürlich, dass Unverhütung als ein Interventionsfeld für alle Lebensbereiche verstanden wird und nicht so abgegrenzt, ja, sobald ein Beschäftigter aus dem Werktor rausgeht, dann ist das ganz egal, sondern dass man einfach sagt, ja, Sicherheit ist überall wichtig, einfach in allen Zeiten, in denen man lebt. Und damit verbunden natürlich auch, dass das Thema, ja, die Anerkennung bekommt, die es vielleicht benötigt dafür. Und ja, ich selbst, ja, stehe auch gern dazu zur Verfügung, auch wenn es da Fragen dazu gibt, dann können mich deine Zuhörer auch gern kontaktieren, wenn da Interesse besteht dazu, weil ich einfach möchte, dass ja, das Thema auch beachtet wird und gerade weil dort auch so viele schwere Unfälle vermieden werden können, eben weil noch wenig getan wird in dem Bereich.
Ja. Ja, wir verlinken dich mit in dem LinkedIn-Beitrag auf jeden Fall, sodass du auch findbar bist und man dich da gerne auch zu kontaktieren kann. Weil bei dir kriegt man natürlich auch nochmal eine Idee davon, ne, wie man das Ganze dann umsetzen kann, welche Themenschwerpunkte man setzen kann, ne, wie man das vielleicht auch über welche Medien den Mitarbeitern und Führungskräften zugänglich macht. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du da auch offen für Ideen und Handlungsempfehlungen, wie man das Ganze dann für das eigene Unternehmen auch umsetzen kann, ne?
Ja, genau. Also auch im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich auch dann einen Leitfaden entwickelt, der dann von Unternehmen genutzt werden kann. Das ist dann immer schwierig, in so einem Podcast da so viel darzustellen oder zu erklären, weil natürlich auch viel mehr dahinter dann ist oder viel mehr Handlungsempfehlungen existieren. Aber es gibt einiges und schon vieles Vorbereitetes, was genutzt werden kann.
Ja, okay. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, eines heute, also für mich eben auf jeden Fall, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast hier und aber auch, glaube ich, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer nochmal sehr deutlich geworden, es lohnt sich und wir haben bisher dort als Arbeitsschutzexperten auch noch gar keinen Fokus drauf. Ne? Das ist ein Thema, was, glaube ich, für viele gar nicht existiert, also einfach nicht da ist. Aber es lohnt sich total für den Unternehmer und damit eben auch für uns im Arbeitsschutz, sich damit zu beschäftigen. Ne?
Ja. Mhm. Richtig genau, cool. Ja, es ist halt normalerweise keine Aufgabe des Arbeitsschutzes. Also in einer typischen Stelle ist das nicht vorgesehen, dass man auch außerhalb der Arbeit mitwirkt, sondern da ist eher der Arbeitsbereich
vorgesehen. Das stimmt, aber wenn wir über die ethische Schiene kommen, ne? Und auch gerade wir ja auch über das Thema Verhalten und Haltung. Es gibt ja nicht diesen Mensch auf der Arbeit, sondern natürlich ein Mensch auf der Arbeit mit seinen Rahmenbedingungen. Aber wir wollen ja am Ende des Tages Haltung auch zum Arbeitsschutz verändern. Und da gehört der Bereich auch einfach dazu, weil die Haltung, die geht ja nicht raus und mäht dann den Rasen mit einer anderen Haltung, sondern die Haltung bleibt einfach irgendwie auch relativ gleich. Ne? Und deshalb finde ich es echt ein super, super Thema.
Ja, ja, und das ist ja auch das moderne Arbeitsschutzverständnis von euch, dass das Verhältnis oder das Verhalten der Beschäftigten bei allen Maßnahmen auch immer einen zentralen Punkt mit einnimmt. Ja. Ja, und das ist natürlich umso wichtiger dann auch in dem Bereich, wo man die eigenen Maschinen dann nicht optimieren kann, sondern wo es einfach auf das Verhalten ankommt. Und das sollte auch im Fokus stehen. Und das ist ja auch das moderne Arbeitsschutzverständnis, dass das Verhalten bei allen Bereichen mitwirkt und die Dinge nicht mehr so einzeln zu betrachten sind, wie es vielleicht früher mal der Fall im Arbeitsschutz war.
Ja, das stimmt. Ja, sehr, sehr cool. Also ich finde es ein richtig tolles Thema. Danke auch nochmal an Professor Windemuth für die Herstellung des Kontaktes und des Vorschlagen. Danke, dass du Teil des Podcasts hier warst. Und ja, so ein bisschen, hast du schon gesagt, ne, alles kann man nicht darstellen, vor allem, weil es ja auch ein visuelles Thema ist dann an der einen oder anderen Stelle, genau. Ne, wie das Konzept nachher aussieht, wie es auch aufbereitet ist. Und trotzdem, glaube ich, haben wir da jetzt schon mal einen guten Schritt auch nochmal gemacht, um das Ganze in die Arbeitsschutzwelt reinzutragen. Danke, dass du da warst. Und danke für dieses spannende Thema, mit dem du dich da beschäftigt hast.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich auch hier sein durfte. Und vielen Dank für deine Einladung zu dem Podcast. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest,
sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.